In Paris sind die Paralympischen Spiele gestartet und bei denen wird Marc im Ruderboot um eine Medaille kämpfen.
Ich kenne wenig bessere Gefühle als ein gut laufendes Boot.
Marc ist Spitzensportler, aber auch er hat irgendwann mal ganz normal im Verein angefangen. Und der Verein wusste am Anfang nicht so richtig, wie er mit Parasportlern umgehen soll.
Man hat uns das nicht zugetraut, dass wir auch ein Boot tragen können oder beim Auf- und Abbau helfen können.
Studien zeigen, wer in Deutschland Breitensport macht, also Hobbysport, das ist sehr, sehr ungleich verteilt.
Also 55% der Menschen mit einer Behinderung machen nie Sport. Bei den Menschen ohne Behinderung sind es 32%.
Das sagt Thomas Abel von der Sporthochschule Köln. Wir fragen uns heute an diesem 28. August, woran liegt das? Und was muss passieren, damit Sport zugänglicher für Menschen mit Behinderung wird?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News nehmen wir uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus und packen das für euch aus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und auch die Hintergründe dazu. Rudern, das ist das Ding von Marc.
Ja, ich bin Marc Lembeck, 35 Jahre alt, habe von Geburt an eine Sehbehinderung und habe mich im Laufe meines Lebens dann irgendwann in den Parasport verirrt und bin beim Pararudern gelandet.
Rudern vereint ziemlich viele Sachen, die Marc gut findet. Man ist draußen an der Luft.
Und ich mag halt einfach Mannschaftssport und aufgrund meiner Sehbehinderung, wir fahren rückwärts. Brauche ich die Augen nicht so viel, habe dadurch zwar ein bisschen Probleme mit dem Gleichgewicht, aber das versuche ich natürlich durch gutes Training, Gleichgewichtstraining zu kompensieren.
Bevor er beim Rudern gelandet ist, hat Marc aber auch erstmal noch andere Sachen gemacht. Als Kind hat er Fußball gespielt und in der Schulzeit ist er dann bei der Paraleichtathletik gelandet.
Ja, tatsächlich, meine Sportlehrerin war da maßgeblich an Schuld, sage ich mal, dass ich dann den Weg in den Parasport gefunden habe. Ich wollte im ersten Moment davon tatsächlich gar nichts wissen, weil ich auch immer noch auf dieser Fußballschiene unterwegs war. Und ja, habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass es was sehr Cooles ist.
Was hat deine Sportlehrerin damals zu dir gesagt oder wie hat die dich gepusht?
Ja, die hat mir einfach einen Kontakt gegeben vom TSV bei Leverkusen. Und hat halt gesagt, mit den Leistungen, die ich da bei den Bundesjugendspielen in der Leichtathletik bringe, sollte ich mir das mal überlegen, vielleicht eine Leistungssportkarriere anzustreben. Und ja, dann habe ich die Karte oder den Kontakt erstmal ein bisschen liegen lassen. Und nach ein paar Wochen habe ich dann mal in Leverkusen angerufen und dann hatte ich Glück, dass ich glaube 2 Tage später ein Probetraining ausgeschrieben war und dann bin ich da hingegangen und dann war ich auch schneller im Verein, als ich gucken konnte tatsächlich.
Marc war dann sogar bei den Paralympics 2008 in Peking dabei, als Leichtathlet. Inzwischen sitzt Marc im Ruderboot. Nach seiner Karriere als Paraleichtathlet war er auf der Suche nach einer Sportart, die er mit seinem besten Kumpel machen konnte. Sein Kumpel, Oberschenkel amputiert, und Marc, sehbehindert, sind dann beim RTHC Bayer Leverkusen eingestiegen, beim Rudern, und haben da als Parasportler Pionierarbeit geleistet.
Ja, als ich damals angefangen habe bei uns im Verein, waren mein bester Freund und ich die einzigen, die halt eine Einschränkung hatten. Und bei uns im Verein war das Thema halt Sport für Menschen mit Behinderung noch so gar kein Thema. Und ja, wir haben uns dann, da wir unbedingt rudern wollten, haben wir es uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da auch gleichzeitig irgendwie Aufklärungsarbeit zu leisten und halt im täglichen Sporttreiben halt zu zeigen, dass man halt auch trotz einer Einschränkung genauso Sport treiben kann wie jeder andere auch. Also wir haben dann da einfach versucht zu zeigen, dass so eine Behinderung nicht gleichzustellen ist mit einer Belastung oder mit einem Nachteil, den man hat, weil ich glaube, das wird ganz oft so vorweggeschickt, dass wenn man eine Behinderung hat, dass es irgendwie ein Nachteil ist. Ist es vielleicht auch in gewissen Lebenslagen, aber ich glaube auch, dass man gerade als Mensch mit Behinderung da für sich halt auch Mittel und Wege findet, um eben nicht so viel Hürden zu haben.
Würdest du sagen, es ist schwieriger als Mensch mit einer Behinderung einen Sportverein zu finden und wirklich auch im Breitensport aktiv zu werden?
Schwieriger schon. Einfach der Tatsache geschuldet, dass es zu wenig Vereine gibt, die sich mit dem Thema schon intensiv auseinandergesetzt haben. Und dadurch halt der Zugang einfach viel, viel schwieriger ist, weil man oft halt Rückmeldungen kriegt, wie Wir können das personell nicht abbilden oder wie ist das rechtlich geregelt, wenn jetzt beispielsweise beim Rudern jemand, der im Rollstuhl sitzt, halt aufs Wasser möchte.
Ja.
Wie ist die Schuldfrage zu klären, wenn mal was passiert? Und da müssen wir halt einfach viel Aufklärungsarbeit leisten, dass wir den Leuten da ein bisschen die Angst nehmen.
Das heißt, das wäre dann auch an Sportvereine gerichtet. Was würdest du dir da wünschen, was sich da ändert?
Ganz generell, ich wünsche mir halt einfach eine Offenheit, die halt einfach, glaube ich, wichtig ist, um sich halt mit dem Thema auseinanderzusetzen, um mit Menschen mit Behinderungen in Berührung zu kommen. Und ich glaube fast, dass die Dinge dann halt ihren Lauf nehmen und man relativ schnell feststellt, dass halt der Parasport oder der Sport für Menschen mit Behinderung kein Hexenwerk ist. Also ich sage immer, der gemeinsame Nenner zwischen olympischen und paralympischen Sport ist halt die Sportart selbst und alles andere ergibt sich.
Hm. Welche Tipps hast du, wenn man Breitensport gern machen will und eine Behinderung hat? Wo kann man am besten dann vielleicht auch Anschluss finden? Wo findet man dann auch Vereine, die eben beides anbieten?
Das Vereine finden ist das eine. Das ist halt einfach sehr schwierig. Hm. Aber jetzt für jemanden, der eine Behinderung hat und gerne Sport treiben möchte, ich empfehle halt einfach immer auch einigermaßen offen damit umzugehen. Das kostet natürlich auch ein Stück weit Überwindung. Aber für mich ist das der richtige Weg, um halt tatsächlich dann auch Inklusion zu leben, weil es ist halt keine Einbahnstraße, die Inklusion. Wir verlangen immer von der Nichtbehindertengesellschaft, dass Menschen mit Behinderung einbezogen werden. Aber ich glaube, wir müssen halt auch unseren Beitrag leisten.
Wie wichtig ist es, gemeinsam auch zu trainieren?
Ich glaube, sehr wichtig, weil gemeinsames Training oder so Trainingsgruppen, wo halt Menschen mit und ohne Behinderung sind, sind ja eigentlich nur ein Abbild der Gesellschaft. Und ich glaube, von daher sollte es was Selbstverständliches sein, in einer Trainingsgruppe unterwegs zu sein, wo halt jemand mit und ohne Behinderung zusammen trainiert. Natürlich muss man immer gucken, inwiefern das abbildbar ist, gerade auch im Leistungssport. Aber ich glaube, wenn der Wille schon mal da ist, dann findet man da auch Wege, das umzusetzen. Und es muss ja auch nicht immer sein. Also es reicht ja, wenn man eine Trainingsgruppe ist und wenn sich die Gelegenheit bietet, dass man sie dann halt auch einfach mal nutzt.
Dein Übergang zum Leistungssport, war der dann eigentlich relativ einfach, weil du schon in Strukturen drin warst? Oder war das auch nochmal besonders herausfordernd?
Es war halt herausfordernd, eher so auf persönlicher, privater Ebene, weil halt einfach Arbeit, Vollzeitjob und plötzlich wieder Leistungssport, das ist halt einfach schwer unter einen Hut zu bringen. Der Tag hat halt nur mal 24 Stunden. Ich bin aufgrund der Sehbehinderung auch, was das Mobilsein angeht, relativ eingeschränkt und brauche halt einfach Zeiten, um Wege hinter mich zu bringen. Und von daher war es schon eine große Umstellung. Aber das hat man dann halt über die letzten Jahre, hat man sich da halt auch optimiert und Arbeitszeit wieder reduziert, um halt das Trainingspensum abreißen zu können.
Ja.
Und ich glaube, mittlerweile habe ich da einen guten Weg gefunden.
Ja, Marc hat einen guten Weg gefunden und ist jetzt in Paris eben auch mal wieder bei den Paralympics dabei. Um das aber überhaupt schaffen zu können, dafür brauchen ParasportlerInnen aber eben überhaupt erstmal Zugang zu Sport, zu Sportvereinen. Wie das mit den Teilhabemöglichkeiten auch im Breitensport aussieht, damit beschäftigt er sich sehr intensiv.
Mein Name ist Thomas Abel, ich bin Mitarbeiter der Deutschen Sporthochschule in Köln.
Thomas Abel hat auch eine Professur für paralympischen Sport in Köln. Ich habe ihn gefragt, was die Forschung sagt, also wie zugänglich ist Breitensport für Menschen mit Behinderung?
Nicht gut genug. Also ich habe jetzt den Vorteil, dass ich das Ganze schon über 20 Jahre mehr angucken kann. Mhm. Und dann weiß ich, dass in den Vereinen große Aktivitäten stattgefunden haben, um wirklich so eine Willkommenskultur zu haben. So würde ich Inklusion immer nennen, also Menschen willkommen zu heißen. Das heißt, das hat sich schon sehr verändert und Menschen mit besonderen Bedarfen, besonderen Funktionalitäten haben auch mehr Zugänge zum Sport gefunden, aber sind immer noch ganz schlecht, wenn man das so betrachtet in so einer gesamtgesellschaftlichen Orientierung. Wir haben viel zu wenig Menschen, die einen freudvollen Zugang zum Sport haben und bei den Menschen mit einer Behinderung ist das noch deutlich höher. Also 55% der Menschen mit einer Behinderung machen nie Sport. Bei den Menschen ohne Behinderung sind es 32%. Und dann würde ich mal sagen, wenn Menschen mit und ohne Behinderung die gleiche Affinität haben, also die gleiche Lust haben, Sport zu betreiben oder auch keinen Sport zu betreiben, dann ist dieser Unterschied, den man hat, von mehr als 20% einfach ein Offenbarungseid, weil dann ist der Zugang einfach nicht gewährt. Der ist nicht gut.
Wodurch erklärt sich dieser hohe Unterschied, also diese krasse Differenz zwischen Menschen mit Behinderung, die eben keinen Sport machen, Menschen ohne Behinderung, die keinen Sport machen? Woran liegt das?
Was wir in Untersuchungen nachweisen können, ist, dass wir im Moment noch keinen guten Match haben. Also die Angebote von Vereinen oder auch vereinsungebundene Angebote, die werden noch nicht von den Menschen mit Behinderungen zum Beispiel gesehen. Also sie sehen es oft nicht. Und die Menschen mit Behinderung, die gerne irgendwo Sport machen wollen, werden von den Vereinen noch nicht gesehen. Also es gibt viele Vereine, die sagen, wir haben doch jetzt ein Angebot endlich gemacht, was für alle ist. Und jetzt kommen die nicht, obwohl wir uns so viel Mühe gegeben haben. Und umgekehrt gibt es nach wie vor Menschen mit Behinderung, die sagen, ich finde einfach nicht den Sportverein um die Ecke, wo ich jetzt zum Schwimmen kommen kann, obwohl ich eine Hälfte meines Körpers nicht gut ansteuern kann. Also erstens, das ist das Problem, Match. Dann haben wir ein Problem der Mobilität, also wie komme ich dorthin? Das ist für manche Menschen mit Bewegungseinschränkungen problematisch, für manche Menschen aber auch, die jetzt aus kognitiven Gründen vielleicht den öffentlichen Nahverkehr nicht nutzen können. Das heißt, wir müssen dort stärkere Assistenz haben, also Unterstützung, die einfach jemanden von A nach B transportiert, sodass er sagen kann, ich kann jetzt in meine Sportgruppe dort kommen. Also das ist eine große Herausforderung und Problem, wo wir Assistenz brauchen, aber wo wir auch Schulungsmaßnahmen brauchen, damit Menschen in die Lage versetzt werden, teilhaben zu können, indem sie zum Beispiel selbstständig eine Straßenbahn oder einen Bus benutzen können. Das dritte Problem, was dann häufig stattfindet, ist, dass wir Räume haben, die noch nicht wirklich auf die Bedarfe von Menschen vorbereitet sind. Das ist die gesellschaftliche Aufgabe bei Inklusion. Wir müssen als Gesellschaft dafür sorgen, dass jemand mit seinen besonderen Bedarfen den Sport umsetzen kann. Das heißt, ich muss für barrierearme oder eigentlich barrierefreie Sportstätten sorgen. Das sind die Fußballplätze, das sind Hallen. Und dann brauchen wir natürlich irgendwie auch ÜbungsleiterInnen, TrainerInnen, Lehrerinnen und Lehrer, die auf so etwas vorbereitet sind. Da bin ich immer so ein bisschen defensiv, weil die sind schon ziemlich gut vorbereitet und ich dann immer denke, ich möchte auch nicht jemanden haben, der ausgebildet ist, um dann nur noch wieder mit Menschen mit Behinderung in einer Gruppe arbeiten zu können. Ich glaube, dass jemand, der gerne mit Vielfalt arbeitet und wir haben immer Vielfalt im Sport, groß, klein, unterschiedliche Geschlechtlichkeiten. Mhm. Wir haben immer sehr talentierte, wenig talentierte Leute mit Übergewicht, Leute ohne Übergewicht und das heißt, wir müssen einen guten Sportunterricht machen, der wird dann auch für Menschen mit besonderen Bedarfen, also mit Behinderungen, auf jeden Fall passend sein. Und abschließend das Zentrale, weshalb wir mit den Zugängen noch so schlecht sind, wir haben keine Kultur, dass wir im Miteinander diese Vielfalt als positiv wahrnehmen. Also wir haben immer Angst, uns zu begegnen, wir haben immer Sorge, ob wir den Leuten gerecht werden, auf beiden Seiten, ne? Bei den Menschen mit Behinderung und bei den Menschen ohne Behinderung in meiner Wahrnehmung. Und das können wir nur auflösen, indem wir positiv besetzte, emotional positiv besetzte Begegnungsorte haben und Sport ist ein ideales Feld dafür.
Jetzt haben Sie ganz, ganz viele Punkte angesprochen, die ja auch sehr unterschiedliche Adressaten haben. Also da ist natürlich Politik gefragt, Gesellschaft, aber eben auch Sportverein oder auch die Schule. Lassen Sie uns einmal ganz kurz noch gucken auf die Vereinsebene erstmal einmal. Gibt's schon, also wenn man sich so eine Karte in Deutschland anguckt, gibt's da Orte, wo das schon viel besser läuft? Vereine auf dem Land oder in der Stadt? Also wie unterschiedlich ist das in Vereinen?
Also erstens muss man aufpassen, weil wir sowohl im ländlichen Bereich als auch im städtischen Bereich natürlich immer ganz fantastische Angebote haben. Aber grundsätzlich ist es so, dass Sie, wenn Sie ein Mensch sind und suchen ein Sportangebot in der Stadt, wahrscheinlich eine etwas bessere Möglichkeit haben, weil in der Stadt dann auch häufiger dann bestimmte Bereiche nochmal barrierefrei gestaltet werden. Also dass Sie dann sagen, okay, von den vielen Turnhallen, die wir haben, machen wir eine auf jeden Fall schon mal barrierefrei, was nicht gut ist, aber besser ist, als wenn man gar nichts hätte, ne, um das so mitzunehmen. Also von daher, ja, wir haben so einen Unterschied zwischen dem städtischen und dem ländlichen Bereich. Es gab mal von der Bundesbehindertenbeauftragten so eine Landkarte, wo Angebote eingetragen wurden. Das machen jetzt die Sportverbände auch. Und das machen auch die Sportverbände für die Menschen mit Behinderung. Das heißt, es gibt schon ein ganz gutes Informationsangebot, um zu schauen, wo kann ich wohnortnah ein Angebot finden. Aber gleichzeitig muss man natürlich immer sagen, das sind oft ehrenamtlich tätige Leute in den Vereinen und die dann eine Homepage bedienen. Und wenn die dann immer nochmal die Dinge aktualisieren müssen auf irgendeinem zentralen Bereich, ist das für die auch schon oft eine Herausforderung.
Jetzt werden oft, was auch dann Inklusion angeht, Länder wie USA, aber auch die Benelux-Staaten genannt, dass es da schon irgendwie besser läuft. Was machen die anders als in Deutschland?
Bei der USA ist es so ein Punkt, die haben eigentlich sehr früh schon festgelegt, rechtlich festgelegt, dass die Verantwortung für diese gelingende Inklusion nicht bei der einzelnen Person liegt, sondern bei der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, der zentrale Zugang. Also ich breche es jetzt mal runter, um nicht immer auf andere zu zeigen und dann zu sagen, die machen das nicht richtig. Wir sind eine der größten Sportuniversitäten Europas als Deutsche Sporthochschule Köln. Wenn bei uns jemand studiert, der nicht sehend ist im Praxisbereich, dann ist es unsere Aufgabe, die Sportarten so anzupassen, dass er daran teilhaben kann. Und das ist in Amerika sehr früh gewesen, dass sie gesagt haben, okay, die gesetzliche Regelung ist, die Gesellschaft in den verschiedenen Bereichen, Schule oder Berufsausbildung oder eben Studium, ist dafür verantwortlich, dass da jetzt Teilhabe möglich wird. Und das ist ein großer Schritt.
Der Begriff Para kommt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet neben. Und das ist auch der Grundgedanke der Paralympics, also neben den Olympischen Spielen zu stehen, Seite an Seite, gleichberechtigt. Und da habe ich Marc zum Schluss nochmal gefragt, was glaubst du, könnten die Paralympics jetzt auch für eine Chance noch bieten, um auch Breitensport zugänglicher für Menschen mit Behinderung zu machen? Kann das auch eine Chance sein?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass wir die Strahlkraft der Paralympics auf jeden Fall nutzen sollten, um halt in die Vereine, aber auch in die Verbände zu gehen, um halt einfach da Aufklärungsarbeit zu leisten und so ein bisschen halt die Welle noch zu reiten, solange sie noch da ist nach den Paralympics.
Am Freitag geht's für Marc dann aber erstmal ins erste Rennen bei den Paralympischen Spielen. Das war Unboxing News. Das Team der Folge: Sarah Brendel, Sandra Döter, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt.